Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wenn wir den Brief von Onesimus so oder über Onesimus so lesen, dann ist eigentlich die Person in unseren christlichen Kreisen nicht so sehr bekannt. Wieso macht man darüber eine Predigt? Und jetzt könnte ich irgendwie meine Präsentation gebrauchen. Wäre also ganz große Klasse, prima, danke. Und ich habe vor einiger Zeit mir ein paar Statistiken angeguckt, wie einfach wir Christen heutzutage so gesehen werden, wie wichtig Kirchengemeinden in Deutschland heutzutage so sind. Und da habe ich eine Statistik, die ist ganz neu, also vom November diesen Jahres. Und da steht auf Platz 1, ganz oben dran, die Polizei. Da sind immerhin noch 83% der Bevölkerung in Deutschland der Meinung, dass man Vertrauen drin haben kann. In Kirchen oder Gemeinden, der zweite von unten, nur 29%. 29% der Bevölkerung in Deutschland hat also irgendwie noch ein Grundvertrauen zu den Christen. Nun, das ist die Gesamtbevölkerung über Ost- und Westdeutschland zusammen. Ich habe eine zweite Statistik mit. Wie viel haben denn Christen Vertrauen in Kirchengemeinden? Und wenn ihr das so ein Stück zusammen seht, also die verschiedenen Konfessionen sind aufgeteilt, katholische, evangelische Kirche, Freikirchen, dann kann man aus diesen zwei Statistiken eine sehr traurige Geschichte rausbekommen. Nämlich, dass nur noch 65% der in Deutschland in Kirchen oder Freikirchen gehenden Leute, Christen, in ihrer eigenen Gemeinde oder Kirche Vertrauen haben. Also nur noch 65% der Leute, die sich Christen nennen, haben Vertrauen in die Kirche, in die Gemeinde. Die Frage stellt sich natürlich, warum ist das so? Wieso haben so wenig Christen Vertrauen in Gemeinde, Kirche? Nun, ich glaube, es hat einfach stark damit zu tun, dass wir Christen sehr oft nicht mehr authentisch leben. Dass also das, was Menschen, was Christen wissen, was irgendwie in der Bibel steht, mit dem, was Christheit lebt, nicht mehr besonders deckungsgleich ist. Und deshalb wollen wir uns heute mal in drei Schritten Gedanken machen, wie das funktioniert, dass wir Menschen, wir Christen, authentisch leben können. Und glaube, dazu ist das Leben von Onesimus, also von diesem abgehauenen Sklaven, ein Paradebeispiel. Und wir wollen das heute in drei Punkten uns angucken, wie er so halb dabei war in Kolossee, dort wo Philemon, also wo er gelebt hat. Philemon war also auch der Gastgeber der dort örtlichen Gemeindekirche. In seinem Haus haben die Christen sich versammelt. Onesimus als Haussklave hatte also schon dort eine Beziehung irgendwie zu Christen. Aber er war noch kein Christ, deshalb ist das Kreuz so ein bisschen daneben. Es steht so neben ihm und dann macht er ein Stück die Fliege. Und irgendwann ist er ein ganz, ganz wichtiger Christ, eine Führungspersönlichkeit in der Gegend um Kolossee und den Gemeinden rundherum. Wie hat Onesimus das hinbekommen, dass das glaubwürdig ist, dass man das ihm abgenommen hat? Weil ich glaube, er war ein sehr authentischer Christ. Und wir wollen das heute in drei Schritten uns anschauen. Schritt Nummer 1, bringe deine Gegenwart und Zukunft in Ordnung. Und wollen uns an Onesimus angucken, hat er denn das getan? Als zweites, bringe deine Vergangenheit in Ordnung. Hat Onesimus das getan? Wie können wir das tun? Und als drittens, welche Auswirkungen hat biblische Vergangenheitsbewältigung? Was ist das, was hat christliche, biblische Vergangenheitsbewältigung für eine Auswirkung in die Gegenwart und die Zukunft von uns Christen? Nun dazu ein kurzer Überblick über Onesimus, wie er also gelebt hat und was los gewesen ist. Also er ist Sklave in Kolossee. Kolossee, das ist also die Gegend, ich habe da so einen Kringel drum gemacht. Hier ist diese Stadt, heute in der heutigen Türkei. Und dort ist er Sklave bei einem Christen, bei Philemon. Das kommt uns heute ziemlich komisch vor. Also wie kann ein Christ Sklaven haben? Die Bibel macht nicht so sehr viele Aussagen drüber. Nur Paulus schreibt einmal an Sklaven, dass sie in dem Stand, in dem sie berufen wurden, also in dem sie Christ geworden sind, bleiben sollen. Sie sollen also nicht alles dran setzen, frei zu werden, weil sie ja frei sind in Christus. Und wenn ihnen die Freiheit angeboten wird, dann sollen sie fröhlich zuschlagen und annehmen und sollen Gott dafür dankbar sein. Nirgendwo fordert die Bibel oder Paulus oder irgendjemand auf, dass ein Christ gewordener Sklave aufmucken soll und für seine Freiheit kämpfen. Und nirgendwo steht in der Bibel, dass ein Nicht-Christ als Sklave das Recht hätte, sich um seine Freiheit intensiv zu bemühen. Ich glaube, Onesimus hat sich mit diesem Thema sehr gut auseinandergesetzt, aber er war anderer Meinung. Und wir wissen die Umstände nicht genau, da lässt die Bibel uns im Dunkeln tappen, wie Onesimus das gemacht hat, dass er von Philemon abgehauen ist und warum er den Weg nach Italien gesucht hat. Auf alle Fälle war als Sklave damals zur damaligen Zeit auszureisen, also abzuhauen, das war mindestens wagemutig, wenn nicht lebensmüde. Also wenn er erwischt wird, dann werden ihn die Römer an der nächsten Weggabelung kreuzigen. Als Warnung für alle anderen Sklaven, das nicht nachzumachen. Also abhauen bedeutet für Onesimus, er spielt mit seinem Leben. Nun war sein Leben als Sklave bei einem Christen so schlecht, so dramatisch, dass er das Risiko eingeht, erwischt zu werden und gekreuzigt zu werden. Die Bibel sagt nichts über das Verhältnis zwischen Onesimus und Philemon, dem Christen, bei dem die Gemeinde untergekommen war und der Sklaven hatte. Aber auf alle Fälle muss es aus dem Blickwinkel des Onesimus unerträglich gewesen sein, sonst wäre er nicht losgemacht. Und er zieht also los und es ist schwarz eingezeigt, er macht in 3000 Kilometer Fußmarsch, also mindestens 3000 Kilometer und türmt. Er ist garantiert nicht mit einer Schiffspassage losgezogen, um dann hier durchs Mittelmeer zu schippern und irgendwo in Rom anzukommen. Das war viel zu gefährlich, weil alle Häfen sind natürlich von den Römern überwacht worden. Und dort konnte kein entlaufener Sklave einchecken und sagen, ich tue mal irgendwann eine Kabine mieten, damit ich nach Rom komme. Also er musste auf Schleichwegen durch den Bosporus hindurch nach Italien abhauen. Warum er ausgerechnet nach Rom geht, das ist auch Mutmaßung, wissen wir nicht. Auf alle Fälle kommt er in Rom an und begegnet dort Paulus. Den Paulus hat er gekannt, weil Paulus schon mal vorneweg in Kolossee in der Gemeinde war. Deshalb kannte er auch den Philemon gut. Und man nimmt an, dass Philemon sich bei Paulus bekehrt hat, für Jesus entschieden hat. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Paulus Onesimus als Sklaven kannte. Jedenfalls finden die beiden sich in Rom. Paulus verpfeift ihn nicht. Und aus irgendwelchen Gründen übergibt Onesimus in Rom bei Paulus sein Leben Jesus Christus. Weil im Philemonbrief, wir haben es ja gehört, wird er als Kind des Paulus bezeichnet, als geistliches Kind des Paulus, weil er hat bei ihm sein Leben Jesus Christus übergeben. Und danach steht er da und könnte ja sagen, nochmal gut gegangen. Also der Paulus wird das schon hinkriegen mit den Philemon, dass so ein Brief kommt, dass ich freigelassen bin. Lebensgefahr so ziemlich dann gegen Null tendierend, Schwein gehabt, oder? Paulus sieht das anders. Paulus hat zwei Briefe, nämlich einmal an die Gemeinde an Ephesus und an die Gemeinde an Kolossee geschrieben, in Gefangenschaft in Rom. Und die müssen ja von A nach B gebracht werden. Und deshalb nimmt der Tychikus, das ist auch so einer, der sich bei Paulus bekehrt hat, als Laufburschen, der muss die Briefe nach Ephesus und nach Kolossee bringen. Und die sollen auch in den Gemeinden Hierapolis und Laodicea gelesen werden, mindestens der Kolosserbrief. Und dazu ist eine Schiffsreise notwendig. Und da sagt Paulus: Onesimus, du fährst mit. Du fährst den Weg zurück, diesmal mit Schiff nach Ephesus. Dort checkst du aus und dann gibt es nochmal 500 Kilometer Fußmarsch nach Kolossee zu Philemon. Das war nicht innerhalb von 14 Tagen passiert, sowas sind Monate gewesen. Wie mag es Onesimus gegangen sein auf dieser Schiffsreise und dann auf den letzten Metern zu Fuß, wo er weiß, er steht immer noch seinen irdischen Herrn gegenüber, der realistisch mit ihm machen kann, was er will. Hätte Onesimus nicht den ganzen Sack von Ausreden parat haben können? Natürlich. Bringe deine Gegenwart und Zukunft in Ordnung, der erste Punkt. Onesimus hat dazu 3000 Kilometer gebraucht. 3000 Kilometer, um von dem Punkt, dass er schon mal was von Gott gehört hat bei Philemon, zu einem Punkt zu kommen, wo er sich entschieden hat, sein Leben Jesus Christus zu übergeben. Ich weiß nicht, ob er sich besonders schuldig gefühlt hat, wo er sich auf den Weg in Kolossee gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war er erst eher auf den Trip, was bin ich für ein armer Knopf? Wieso widerfährt das mir, der böse Sklavenhalter Philemon? Es ist alles hier Mist. Ich muss los, ich brauche meine Freiheit. Ein Gedanke, dass er schuldig ist, der ist höchstens eine Randerscheinung. Das ändert sich aber bei Paulus, wo er in Rom ankommt, grundlegend. Warum? Nun, weil man ja erst Christ wird, wenn man erkannt hat, dass mit der Situation, in der man lebt, man vor Gott nicht klarkommen kann. Das ist ja die grundlegende Überlegung oder das grundlegende Erkenntnis. Also Onesimus hat irgendwie bei Paulus mitgeschnitten, so wie ich jetzt bin, mit der Schuld im Rücken, habe ich keine Zukunft und gleich gar keine Zukunft bei Gott. Und deshalb hat er gemerkt, ich bin schuldig. Wir haben Psalm 51 gelesen. David hat auch gesagt, ich bin schuldig. Das war aber auch ein Entwicklungsprozess. Wo er mit der Bathseba geschlafen hat, hat er da nicht drüber nachgedacht. Und wo er seinen Freund killen lassen hat, da hat er auch nicht so besonders drüber nachgedacht, dass er vielleicht sich dabei schuldig macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du noch auf dem Weg bist, ob du die 3000 Kilometer gerade so ein Stück vor dir hast oder auf den letzten Metern bist und ob du an dem Punkt bist, dass du merkst, so wie ich lebe, kann ich mit Gott keine Beziehung eingehen. So wie ich lebe, falle ich bei Gott boing, durch. Dann macht es wenig Sinn, über die nächsten zwei Punkte nachzudenken. Also ich sage das schon mal vorneweg. Wenn ich die Sache mit der Zukunft und der Gegenwart noch nicht in Ordnung gebracht habe, dann brauche ich mir überhaupt keine Gedanken über meine Vergangenheit zu machen. Weil die löse ich nicht. Und wer was anders sagt, der lügt. Also als Wichtigstes, wie sieht es mit deiner Zukunft aus? Ist die geklärt? Ist die sicher? Und wie sieht es mit deiner Gegenwart aus? Lebst du an der Stelle, wo Gott dich haben will? Ist Jesus Christus wirklich für dich gestorben? Hast du das persönlich für dich angenommen? Und ist Jesus Christus Herr in deinem Leben? Ist diese Sache, ich, Jesus Christus, eine Einheit? Gehört das bei dir zusammen oder sind das noch ein paar getrennte Paar Schuhe? Dann rate ich dir, die Sache mit Gott in Ordnung zu bringen. Und ich würde mich freuen, wenn du heute Abend sagen kannst, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also dieser Satz aus Galater 2,20, der zum Ausdruck bringt, Jesus Christus und ich sind eine unabtrennbare Einheit. Ich bin verschmolzen. Jesus Christus lebt in mir. Er ist ein Bestandteil von mir. Ja, ich bin ein Bestandteil von ihm. Ich bin unlösbar mit ihm verbunden. Wenn nicht, dann ist das der Punkt, wo du dir Gedanken machen solltest, wie weit du die 3000 Kilometer schon hinter dich gebracht hast. Als nächster Punkt, und das ist der Hauptpunkt für heute, bringe deine Vergangenheit in Ordnung. Ja, wieso denn soll ich denn meine Vergangenheit in Ordnung bringen? Wenn meine Gegenwart und Zukunft geklärt ist, was habe ich denn da noch mit der Vergangenheit zu tun? Wenn in der Bibel steht, dass der Herr Jesus, dass Gott all meine Schuld in die tiefste Punkt des Meeres versenkt hat und niemand sie mehr hervorholen kann, wenn das stimmt, dass Gott meine Schuld von mir abgetrennt hat und so weit entfernt hat, wie der Osten vom Westen ist, wenn es stimmt, dass Gott sagt, dass ich an ihre Sünden nie mehr denken werde, wieso muss ich mich denn dann nochmal mit meiner Vergangenheit beschäftigen? Wo macht es denn noch Sinn? Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Und dazu habe ich mir einen Interviewpartner rausgesucht, den Andreas. Und es wäre cool, wenn der mal nach vorne käme. Ja, Andreas, nimm das Mikrofon. Also Andreas, ich habe was mitgebracht.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar, das ist ja so ein Teil, das steckt man irgendwie auf so ein Fotoapparat vorne drauf. Ich bin also kein Mensch, der damit sich gut auskennt. Verstellbar, irgendwie ein Linsensystem. Sag mal was zu dem Teil.
Ja, im Prinzip ist das schnell erklärt. So ein optisches System hat eigentlich nur die Aufgabe, Licht einzufangen. Und dieses Licht wird dann durch verschiedene technische Teile da drinnen noch ein bisschen bearbeitet. Also Blende, mal mehr Licht rein, mal weniger Licht. Und durch verschiebbare Linsen wird das Licht noch ein bisschen bearbeitet, gebrochen oder in einen Winkel verändert, um dann zum Schluss letztendlich auf ein Speichermedium aufzutreffen. Und dort gibt es dann ein reelles Abbild von dem, was ich halt gerade gesehen habe oder in dem Fall, was ich fotografiert habe.
Also ein Objektiv macht also eins zu eins das, was es sieht, sichtbar für so einen Speicherchip, für so einen Chip, dass der das aufnehmen kann.
Oder eine Filmrolle.
Oder eine Filmrolle, genau. Also kann ja auch eine Filmkamera sein. Kann das was sichtbar machen, was nicht existiert?
Schwer.
Also es kann nur das sichtbar machen, was wirklich existent ist. Dann habe ich noch sowas. Manche schrauben da eine ganze Palette von so runden Teilen vorn drauf. Kannst du zu so einem Teil mal was sagen?
Tja, ein Filter. Und ich persönlich bin ja froh, dass ich kein Filter bin. Denn so ein Filter hat eigentlich die undankbare Aufgabe, das Original zu verfälschen. Das ist sicherlich gewollt bei vielen Dingen und auch nützlich. Gehen wir mal davon aus, wir wollen einen Sonnenuntergang beobachten oder eine Sonnenfinsternis, dann nimmt man natürlich einen Filter, um sich seine Augen nicht zu schädigen. Also ist ein Filter auch sinnvoll.
Ja.
Aber im Prinzip werden die Originale immer verändert und verfälscht, ab und zu durch Farbe oder dass man das UV-Licht nicht reinlassen will oder was auch immer.
Dankeschön. Das soll es schon gewesen sein. Vielen Dank, dass du mir hiermit geholfen hast und mich aufgeklärt hast über Objektiv und Filter. Objektiv hat ja schon das Wort in sich. Wir müssen objektiv sein. Objektiv auf meine Vergangenheit blicken, das wäre optimal, oder? Sehr oft schrauben wir in Filter auf und verändern aus unserem Blickwinkel die Vergangenheit, indem wir sie schönreden, abmildern. Ein Objektiv kann aber nur das auffangen, was da ist. Was war denn bei Onesimus an Problemen in seinem Leben da? Nun als erstes, das steht so nicht original in der Bibel, war es aber sicher so, dass er Onesimus mit seinem Mund angelogen hat. Weil irgendeine Ausrede brauchte er schließlich, um abzuhauen. Und auf seinem Weg von den 3000 Kilometern kam er garantiert nicht ohne Lügen aus, weil ihm sind Leute begegnet, denen er erklären musste, was er gerade an der Stelle tut und wo er hin will. Und wenn er dort gesagt hätte, also ich bin ein entlaufener Sklave, na dann gute Nacht und kein Bett, dann wäre es vorbei gewesen. Paulus schreibt in dem Brief an Philemon, dass wenn Onesimus ihm etwas schuldig ist, er es ihm begleicht. Es ist anzunehmen, dass Onesimus für seine Reise, er brauchte ja schließlich ein Stück Geld, geklaut hat. Wir wissen nicht, ob das Geld war, wie viel Geld das war, aber er brauchte schließlich irgendwie was, um seinen Geldsäckel voll zu machen, um 3000 Kilometer, das kostet ja Geld, wegzubekommen. Und natürlich hatte er ein was gemacht, er hatte seine Fußfessel, mit der er bei Philemon angekettet war, die hatte er zerschlagen, er war nicht mehr angekettet. Er hat das Problem gehabt, dass er gegen Gesetz verstoßen hat, was gilt. Er hatte nämlich nicht das Recht, einfach sich vom Acker zu machen. Was ist denn mit dieser Schuld passiert? Was ist mit dieser Schuld passiert? Die Lösung war in Rom. Die Lösung war in Rom. Was hat er gemacht? Er hat sein Leben Jesus übergeben. Was ist mit dieser Schuld passiert? Ist diese Schuld noch da? Ihr könnt reinreden. Wenn Gott die Schuld abtrennt und so weit von uns entfernt vom Osten wie der Westen ist, wenn es die Tiefen des Meeres versenkt, wenn Gott sagt, ich werde an ihre Sünden nie mehr denken, was ist dann mit der Schuld? Ist die noch da? Ist die noch dich sichtbar auf dem Tablett? Nein, sie ist weg. Wisst ihr, bei Gott ist es so, wenn wir unsere Sünden, unsere Schuld bekennen, dann reinigt er uns. Und das sollte jetzt einfach besser gehen. Dann reinigt er uns, dann machen wir es anders. Dann könnten wir auch sagen, dann schreddert er es und dann ist es für alle Zeit weg. Es ist weg. Es ist weg. Wie ist es jetzt hiermit? Kann das Objektiv hier noch was sichtbar machen? Kann das Objektiv hier irgendwie noch was rausholen? Ist es möglich? Nein. Liebe Geschwister, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt, besser wie mit meinem Schwamm, von aller Ungerechtigkeit. Die ist weg für alle Zeit und Ewigkeit. Jetzt könnte Onesimus sagen, habe ich doch kein Problem mehr bei Philemon. Wieso soll er doch dann noch zu Philemon zurückgehen? Es geht bestimmt nicht darum, dass er dort in der Vergangenheit rumstochern soll, alles wieder aufwärmen soll und dass Philemon und Onesimus sich gegenseitig Schuld zuschmeißen. Dass Philemon und Onesimus sich gegenseitig aufzählen, was wo die Fehler alle liegen. Das sehen wir in dem Brief, den Paulus geschrieben hat, überhaupt nicht. Er macht überhaupt keinen Bezug mehr zur alten Schuld. Was soll Philemon tun? Er soll Onesimus aufnehmen wie einen Bruder. Er soll ihn aufnehmen, wie als wenn Paulus selbst dastände. Also Schuldaufarbeitung im biblischen Sinn, Vergangenheitsaufbereitung ist nicht eine Frage von Schuldzuweisung oder das Wegschieben von Verantwortung. Darum geht es nun mal gar nicht. Worum geht es bei biblischer Vergangenheitsbewältigung? Wie bringe ich das hin? Nun, wenn Gott was vergeben hat, kann ich es nicht mehr aufwärmen. Mikrowelle ist damit out. Aber wenn ich meine Vergangenheit aufarbeite, indem ich um Vergebung bitte, in dem Wissen, dass Gott mir vergeben hat und mir der Gegenüber die Vergebung zuspricht, was dokumentieren wir dann auf dieser Erde? Wir dokumentieren das, was der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha für alle Zeit und Ewigkeit getan hat. Unsere Vergebung hier auf dieser Erde untereinander ist praktisch ein Statement für das, was passiert ist. Und wir geben damit Jesus Christus die Ehre. Wir machen Jesus Christus damit groß, weil Vergebung ohne Kreuz eine Unmöglichkeit ist. Weil es muss für Schuld jemand bezahlen, sonst kann nicht vergeben werden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, so sagt der Hebräerbrief. Also wenn wir uns gegeneinander vergeben, dann ist es nichts weiter, wie dass wir uns Vergebung zusprechen, die schon passiert ist. Also wenn ich jemanden vergebe, bin ich nicht auf dem hohen Ross, dass ich mich mehr herablassen kann und kann mal so gut sein, sondern es ist meine Pflicht. Paulus sagt, ich könnte dir es als Apostel befehlen, aber ich gehe davon aus, dass du es sowieso machst. Weil du hast gar kein Recht mehr, dem Onesimus was vorzuwerfen, weil Christus hat dafür bezahlt. Liebe Geschwister, lernen wir wieder neu, so uns gegenseitig zu vergeben, um Vergebung zu bitten und uns gegenseitig zu vergeben. Und machen wir damit unserem Herrn Jesus Christus die Ehre, die ihm gebührt. Dann sind wir ein Aha-Erlebnis für die Menschen um uns herum. Wenn die Menschen rund um uns herum das erleben, wie Christen miteinander umgehen und wie Christen mit Schuld umgehen, dann macht das Appetit für die Menschen, die Gott nicht kennen, auch so zu leben. Wenn wir uns aber gegenseitig bekriegen und immer wieder die Mikrowelle bemühen und Altes wieder aufwärmen, dann sind wir eher ein abschreckendes Beispiel. Schuldaufarbeitung im biblischen Sinn, das mache ich, weil ihr die Schilder gesehen habt. Ich wollte mit euch einfach nochmal ein Spiel machen. Wir lassen das einfach weg. Wer sich noch erinnern kann, was vorne am Eingang für ein Schild hing. Das eine Schild wird bekannt sein. Das andere, das kleine, werdet ihr wahrscheinlich übersehen haben. Auf dem großen, das haben wir gelesen, auf dem kleinen steht nur schön, dass du da bist. Wenn wir jetzt gefragt hätten, was war draußen für ein Schild, das große hätte mir jeder nennen können. Ob viele sich an das Kleine erinnern könnten, das ist eine Frage. Und ich glaube, spätestens bei diesem Cuttermesser, was auf der Seite lag, da hätte mir niemand sagen können, dass dort ein entschärftes Cuttermesser lag. Und so gucken Menschen auf Vergangenheit. Es ist niemals objektiv. Wenn wir zurückschauen, es ist niemals objektiv. Selbst das Reingehen, wir würden mir nicht mehr objektiv schildern können und wir würden alle Details nicht nennen. Das sollte eigentlich verdeutlicht werden. Denkt einfach mal zu Hause nochmal drüber nach. Ja, also Vergebung bedeutet heute, dass meine Schuld weg ist. Aufarbeitung meiner Schuld und Vergangenheit bedeutet, es ist ein Leben in und aus der Vergebung plus dem Minimieren der Folgen meiner Schuld. Weil es kann ja sein, dass es Folgen gibt, die immer sichtbar bleiben. Dann bin ich nicht aus der Verantwortung heraus, sondern selbst Gott sagt, dass er Schuld an den Kindern und Kindeskindern heimzahlt oder Verantwortlichkeit macht. Das bedeutet, für unsere Vergangenheit sind wir sehr wohl verantwortlich. Also wenn wir was verbockt haben, dann haben wir mit den Folgen zu leben und haben so viel, als an uns liegt, zu tun, dass die Folgen meiner Schuld vermindert werden. Das hat aber nichts mit meiner Schuld zu tun. Also diese zwei Sachen. Und das ist aus christlicher Sicht, aus biblischer Sicht Vergebung. Letzter Punkt. Auswirkungen von biblischer Vergangenheitsbewältigung. Onesimus kommt zurück nach Kolossee. Was passiert? Das Gespräch von ihm und Philemon, darüber wird nichts berichtet. Die Folge ist aber, er predigt in Kolossee in der Gemeinde. Das müssen wir uns mal reinziehen. Der Sklave, der abgehauen ist, den alle Geschwister kannten, als jemand, der getürmt ist, der steht in der Gemeinde in Kolossee und predigt. Wir können das nachlesen im Kolosser, letztes Kapitel, 2 Verse. Da schreibt Paulus, dass Onesimus den Brief verkünden soll und berichten soll, wie es ihm in Rom geht. Also eine Predigt halt. Das wäre ohne Aufarbeitung seiner Vergangenheit unmöglich gewesen. Der wäre an der Gemeindetür kassiert worden. der wäre unglaubwürdig gewesen. Wieso kann der uns was erzählen, wo er doch abgehauen ist? Da hat doch genug Dreck selber am Stecken. Wisst ihr, wenn meine Vergangenheit geklärt ist, vor Gott und das vor den Menschen bekannt ist, dann spielt Vergangenheit in meinem Leben keine Rolle mehr. Dann habe ich keine Vergangenheit mehr, aber eine herrliche Zukunft. Ungefähr ein Jahr nachdem Onesimus in Kolossee wieder angekommen ist, gibt es in Kolossee ein großes Erdbeben. Die Stadt wird komplett vernichtet. Danach wird die Stadt wieder aufgebaut. Sie hat aber niemals mehr diese Ausdehnung bekommen, diese Bedeutung bekommen. Es war eher ein abgefuckter Ort. In dieser Zeit hat Onesimus eine tragende Rolle in Kolossee geführt, hat Geschwister aufgebaut, hat Gemeinden in Laodicea und Hierapolis unterstützt und laut Kirchengeschichte wird er als erster Bischof von Kleinasien bezeichnet. Ein entlaufener Sklave, der nach Rom türmt, der eine Wende macht, der seine Vergangenheit aufräumt, wird von Gott gebraucht und wird erster Bischof von Kleinasien. Das geht nur, wenn ich mit meiner Vergangenheit klargekommen bin. Das ist nur möglich, wenn auch meine Vergangenheit vor Menschen geklärt ist. Sonst unmöglich. Und das ist die Lehre für mich, für uns. Wie sieht es mit meiner Vergangenheitsbewältigung aus? Ist da der Teppich Kilometer hoch, weil ich alles drunter schieb? Oder habe ich den mal hochgehoben und habe das geklärt, was ohnehin schon geklärt ist? Bei Gott ist es geklärt. Ziehen wir es vor unseren Geschwistern glatt? Das ist eine Nummer. Für Onesimus war es eine Schiffsreise von mehreren Monaten, wo er sich damit beschäftigen musste, wie er Philemon gegenübertritt. Aber er hat es gemacht. Ich wünsche mir, ich wünsche uns den Mut, das dem Onesimus nachzumachen. Die Vergangenheit, die geklärt ist, vor Menschen noch zu bekennen, um Gott die Ehre zu geben. Ist das so? Bin ich auf dem Weg schon? Bin ich noch so ein Halbseiter? Oder bin ich schon mit Christus auf dem Weg? Eine Frage, die sich jeder stellen muss. Habe ich meine Gegenwart und Zukunft schon in Ordnung gebracht? Oder ist das eine Baustelle, die ich noch vor mir habe? Dann möchte ich dir Mut machen, das anzugehen. Habe ich wirklich meine Vergangenheit als Christ vor Menschen in Ordnung gebracht? Oder liegt da eine Decke des Schweigens drüber? Keiner rührt dran. Liebe Geschwister, dann bin ich für Gottes Reich untauglich. Nicht, dass ich dort nicht reinkomme, das ist geklärt. Aber ich kann an dem Reich nicht mitbauen. Gott kann mich nicht gebrauchen. Weil immer die Vergangenheit bei den Menschen, wo ich Zeugnis sein soll, dort steht, die immer wieder mindestens im Gedanken hochkommt und sagt, der soll mal den Mund halten, der kann gar nichts sagen, wenn ich mal an seine Vergangenheit denke. Wenn ich den Geschwistern nicht mitteile, wenn ich den Menschen um mich herum nicht mitteile, dass meine Vergangenheit bei Gott geklärt ist, wird dieses Problem, wird dieser Brocken, wird der Teppich auf einem gewissen Niveau immer schweben, weil alles drunter liegt. Und damit kann ich Gott nicht dienen. Damit habe ich immer zu tun, den Teppich runterzudrücken und wo er hochkommt, was einen Stein draufzulegen, dass ich mein Gesicht wahre. Vergangenheitsbewältigung als Christ, ganz wichtig. Wenn ich das gemacht habe, bin ich brauchbar für Gott. Dann gibt Gott einem sofort Arbeit an die Hand. Da aus der Nummer kommen wir nicht raus. Ich habe diese Woche mit jemandem geredet und ich sehe den in einer speziellen Arbeit für Gott als Familie. Und da sagt sie mir, das ist aber das Brutale bei Gott. Gibt man dem den kleinen Finger und sagt, ich bin bereit für dich zu arbeiten, dann kommt er und nimmt die ganze Hand. Jawohl, so ist Gott. Gott lässt sich nicht zweimal bitten. Wenn ich sage, ja Herr, ich bin dienstbereit für dich, ich will mich für dich einsetzen, dann nimmt er mich beim Wort und dann kommt der Job sofort. Darauf können wir sicher sein. Habe ich einen Job bei Gott und führe ich ihn aus? Auch eine Sache, die jeder vor Gott verantworten und auch bedenken muss. Oder habe ich überhaupt keine Aufgabe? Wenn ich in mein Leben denke und nachdenke, was tue ich denn für Gott? Mir fällt nichts ein. Dann liegt es vielleicht, weil ich noch eine Baustelle in der Vergangenheit habe. Wir wollen das bedenken und vielleicht kommende Woche darüber nachdenken. Eine Möglichkeit ist, nächste Woche zum Impulsgottesdienst jemanden mitzubringen, der auf dem Weg ist. Das wäre schon mal so eine Sache. Und unsere Vergangenheit kommende Woche aufzuräumen. Gott helfe uns dabei. Amen.